Wir beten noch kurz. Guter Herr, danke, dass wir uns zu dir halten wollen und das auch können. Du hast Worte des ewigen Lebens, Herr, und jetzt sprich zu uns. Amen. Also ein großes Lob da hier, ihr nach dem Einstieg bei dem letzten Lied und der Ansage, was da für ein Lied kommt, habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie das zusammengeht. Aber das habt ihr mit Bravour geleistet, also große Klasse. Wenn doch auch mal die doch bewährten Lieder, die wir ja kennen, lieben und schätzen, doch dann auch in einem etwas neueren Format daherkommen. Also richtig, richtig gut. Das macht ja auch Gemeinde aus, dass es immer wieder schöne Überraschungseffekte gibt. Also, freue mich hier zu sein. Und ich beginne mal mit einer schwäbischen Weisheit oder einem Spruch, der mittlerweile international, zumindest im deutschsprachigen Raum, Eingang gefunden hat. Und zwar ist es diese Aussage: Das hat ein Geschmäckle. Ne? Das hat ein Geschmäckle. Ich hoffe, der Nachbar oder die Nachbarin nicht. Aber wir kennen dieses geflügelte Wort, ja? Wenn wir sagen, da hat irgendwas ein Geschmäckle, dann ist es ja irgendwie nicht direkt falsch, oder? Aber irgendwie ein bisschen verdächtig, ein bisschen unklar, komisch, wenn da irgendwas ein Geschmäckle hat. Und dieses Geschmäckle, das hat auch damit was zu tun, wenn Menschen heute, so im 21. Jahrhundert, sicher jetzt nicht im Bezirk hier beim SV, aber egal, wenn wir dann vielleicht ab morgen wieder am Studiumsplatz sind oder am Arbeitsplatz, wenn wir das Stichwort Mission erwähnt, ja, Mission, Menschen irgendwie für Jesus gewinnen, und für viele hat dieses Wort Mission so ein Geschmäckle, ein bisschen unangenehm. Das klingt so nach Bekehrungsdruck vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen Überheblichkeit. Du, ich habe da was und du musst dich jetzt unbedingt irgendwie, oder sogar noch nach Fanatismus. Na, keiner von uns will ja auch, ich sag's mal so, dass vom Islam jemand hier irgendwo auftaucht und an unseren Kindern irgendwie sagt, Mensch, komm zum Islam und so, das will man ja auch nicht, oder? Von daher hat Mission durchaus so ein bisschen Geschmäckle. Und die Geschichten und Erfahrungen auch in der Geschichte geben ja so manchen Anlass, dass es nicht immer so ganz ohne war, das Wort mit der Mission. Christen, die missionieren, das geht doch heute gar nicht, sagen viele. Das merkt man dann auch in den Medien. Ich habe es jüngst noch vor der Sommerpause war das, glaube ich, der Felix Menscher, der sich wirklich zu seinem Glauben an Jesus bekannt hat in den Medien, dass sogar die Medien wirklich ihn äußerst zerlegt haben, ihn kritisch gesehen haben und dann gesagt haben, also das geht ja gar nicht. In der Öffentlichkeit von Jesus reden, zum Glauben irgendwie einladen oder sich zum Glauben überhaupt bekennen. Ich glaube an Jesus, Jesus ist mein Herr. Hui, man hätte mal bei der ARD lesen sollen, mittlerweile ist der Artikel übrigens weg von der Homepage. Gab eine große Petition, was ich richtig gut fand, dass wir uns als Christen da auch ein bisschen auf die Hinterfüße gestellt haben. Aber die Botschaft war letztlich die, evangelikale Christen, da zählen auch wir dazu, sind irgendwie rückständig, engstirnig und immer auch gleich homophob. Das ist so die Schublade, in die wir da reingeschoben werden, und eigentlich tragisch, ohne eine jegliche Diskussion. Aber wenn wir mal in unseren Alltag schauen, dann stellen wir fest, Mission begegnet uns überall. Wir können dem gar nicht ausweichen. Auch was das Wort Mission letztlich ja auch meint. Da geht es zum Beispiel los, dass ein Bekannter dich unbedingt in das neue Fitnessprogramm, ne, einladen will. Er hat eine gewisse Mission. Ne? Hey, da muss der unbedingt hin. Oder Influencer sagen uns im Internet mehr oder weniger direkt, welche Schuhe, Bücher wir zu lesen haben oder welche Serien unbedingt angeschaut werden müssen. Oder eine Veganerin, ich hoffe, wir haben, nein, okay, erklärt dir, warum Fleisch ethisch nicht mehr vertretbar ist. Auch da gibt es eine gewisse Mission. Ich hatte einen Bekannten, der mich dann vor der Bundestagswahl noch aufgefordert hat, für eine bestimmte Partei zu werben. Auch der hatte eine gewisse Mission. Und habe ich ihm gesagt, sorry, ich bin Missionsleiter, also ich werde mich hier nicht irgendwo politisch äußern. Aber ich habe gemerkt, er hat ein ganz starkes Anliegen, mich irgendwie hinzuziehen und zu sagen, äußer dich mal zu der Partei und mach doch Werbung für die. Ich sage nicht, welche es ist. Oder Werbung. Werbung geht ohne Mission ja gar nicht. Die Werbung will ja rund um die Uhr, und die Werbung ist missionarisch ohne Ende. Die will, dass du fühlst, die will, dass du kaufst. Das geht's. Und genau das, was sie für richtig empfinden. Oder Klimaaktivisten, politische Bewegungen, Gesundheitstrends, Start-ups. Also alle haben eine Botschaft, die sie verbreiten, die sie weitergeben. Selbst unsere Bildung ist missionarisch, würde ich mal behaupten. Warum? Weil wir bestimmte Inhalte so wichtig ansehen, dass sie für die Gesellschaft und für unsere Kinder relevant sind. Auch irgendwie missionarisch. Also ich sage es nochmal, Mission ist überall. Und sie ist meines Erachtens völlig normal. Wer von irgendetwas begeistert ist, der teilt es. Wenn der Gottesdienst heute schön und nett war, gehe ich mal davon aus, dass man das teilt. Oder wenn man eine schöne Begegnung hatte, einen super guten Urlaub übrigens, wahrscheinlich nachher, wenn wir zusammenstehen, ist doch das, was wir erlebt haben, wenn der schön war, wenn das gut war, teilen wir doch, oder? Da hält doch keiner in den Mund. Und irgendwie, interessanterweise, beim Glauben soll irgendwie Schluss sein. Wenn es um Hoffnung geht, um Sinn, um Heimat, Heilung, Vergebung, Schuld und Ewigkeit, da sollen wir irgendwie sagen, nein, geht nicht mehr, soll nicht sein. Wir alle sind, wie es hier vorne steht, mehr oder weniger missionarisch. Oder, hat mal einer gesagt, Brian Stones, wir leben in einer Kultur der Bekehrung. Ja? Irgendwie versucht einer immer den anderen irgendwo auf eine Seite zu bringen. Und nochmals, und beim Glauben soll Schluss sein? Nein. Es ist so, dass von unserem Glauben hoffentlich ein positives Geschmäckle ausgeht. Und deswegen heute das Thema, das ich mal so benannt habe, Mission Possible, also Mission ist möglich, wie dein Alltag einen Jesus-Duft verbreitet. Also das Bild hat KI erstellt, ja, also ich habe das so eingegeben. Kann man jetzt diskutieren, ob das gut getroffen ist, aber es soll halt so ein bisschen irgendwie, soll was dampfen im übertragenen Sinne, ne? Im übertragenen Sinne. Jeder, wie er heute hier da sitzt in diesem Gottesdienst, er hinterlässt, ich sag's mal etwas salopp, eine Duftnote. Eine Atmosphäre, die andere spüren. Und ganz egal, in welchem Umfeld du lebst oder arbeitest, es geht darum, dass ein Jesus-Duft von unserem Leben ausgeht. Ob das jetzt als Missionar geschieht, oder als Mitarbeiterin in der Gemeinde, ob als Familienmama oder Ehemann, ob als Angestellter im Büro, selbstständig oder als Pflegekraft im Krankenhaus, spielt letztlich keine Rolle. Ob als Schüler, Azubi, Studentin oder sogar als Rentner oder Rentnerin. Wir alle können duften. Und darauf kommt es an, dass unser Leben, und das hat nicht so viel unbedingt jetzt mit hauptamtlicher Mission und mit der Liebenzeller Mission zu tun, sondern dass unser Leben etwas verbreitet, eine Wirkung zeigt. So wie bei den Studentinnen, die damals unseren kleinen Sohn, also frisch geboren war, im Haus in Bad Liebenzell, wo wir auch wohnen, mit Studenten zusammen, gebabysittet haben. Da gibt es verschiedene WGs. Und meine Frau hat dann immer wieder in die WG 3 unseren Kleinen abgegeben. Wenn ich abends vom Büro heimkam, wusste ich schon, wenn ich ihn in den Arm hatte, er war wieder in WG 3. Wieso? Das markante Parfüm der Damen aus WG 3. Ich wusste dann immer, in wessen Händen er war, dessen Geruch nimmt er auch an. Es ist das Gleiche, wenn man jetzt sagt, du kannst nicht durch einen Stall gehen oder durch einen Kuhstall und sagen, draus vom Walde komme ich her. Es wird man riechen, dass du im Kuhstall warst. Aber unser Sohn war nicht im Kuhstall, sondern er war in den Händen von wohlparfümierten Studentinnen. Und diesen Geruch hat er angenommen. Und es wurde mir zu einem geistlichen Bild, zu einer geistlichen Lektion. In wessen Hände du bist, dessen Geruch nimmst du automatisch an. Und gleich übertragen, wenn du in den Händen des Herrn Jesus bist und wenn er dich hält und unser himmlischer Vater, ne, dann wird auch sein Geruch, sein Wesen früher oder später ganz automatisch sich auf uns übertragen und wir können es gar nicht anders als zu duften, ne, und an Jesus Geschmäckle im positiven Sinne zu verbreiten. Von daher die Frage, was duftet durch dich in deinen Alltag hinein? Nochmal, jeder hinterlässt eine Duftnote, nicht nur die Dame aus WG 3. Wir schauen heute eine Gemeinde an im Neuen Testament. Es ist so die erste missionarische Gemeinde im Neuen Testament, die uns überliefert ist. Die hat eine ordentliche Jesusduftnote verbreitet. Und ich denke, von der können wir unheimlich viel lernen und uns auch abschauen. Denn das ganze Leben dieser Gemeinde und das Handeln der Gemeinde atmete förmlich Mission. Dazu hat mal auch der anglikanische Neutestamentler und Bischof N.T. Wright was sehr Grundsätzliches geschrieben. Und das möchte ich gerne zitieren, weil es nochmal auf den Punkt bringt, warum es uns als Gemeinde Jesu Christi, als Kirche letztlich gibt. Er sagt, und ich zitiere, die Kirche existiert mit anderen Worten für das, was wir manchmal Mission nennen, der Welt zu verkünden, dass Jesus ihr Herr ist. Und jetzt kommt's. Die Kirche ist nicht dafür da, dass Menschen ihren privaten geistlichen Interessen nachgehen oder sich geistig selbst verwirklichen. Auch nicht, um sich in einem sicheren Hafen vor der bösen Welt zu verstecken. Sie ist da, um Licht zu sein mitten in der Welt. Fand ich sehr schön ausgedrückt. Ich würde es jetzt in meinen Worten sagen, sie ist da, um einen Wohlgeruch, einen Jesusduft in der Welt zu platzieren. Und genau das sehen wir bei dieser Gemeinde in Antiochia. Und man kann den Text auch nachlesen in der Apostelgeschichte 11. Ich werde jetzt es etwas nacherzählen und immer wieder einzelne Verse herausgreifen. Aber der Sonntag ist ja lang und man kann ja dann nochmal vielleicht heute Nachmittag oder Abend mal wirklich Apostelgeschichte 11 aufschlagen und nochmal eine kleine Nacharbeit zur Predigt machen. Also Antiochia, hier sieht man es nochmal eingekreist, oberhalb von Jerusalem, die drittgrößte Stadt damals im Römischen Reich. Eine richtig große, kulturell vielfältige Metropole. Da steppte der Bär, könnte man sagen. Und hier beginnt interessanterweise die damalige neue Bewegung, die Jesusbewegung. Es war interessanterweise nicht Jerusalem so als das Zentrum für die Mission, sondern es war der Ort Antiochia, weil es einfach damals die einfachen Christen waren. Und es wird uns in der Apostelgeschichte berichtet, Apostelgeschichte 8, als dann eine Verfolgung ausgebrochen ist, als man dann Stephanus gesteinigt hat, dann sind die Menschen, wir kennen sie gar nicht, es sind die Namenlosen. Das finde ich so sympathisch im Reich Gottes, dass es manchmal die Namenlosen sind, die nicht unbedingt aufgelistet sind, die nicht im Namen gleich irgendwo vorne, sondern man weiß gar nicht, wer das war. Aber diese verfolgten Christen sind losmarschiert, wurden vertrieben, aber sie haben das weitergegeben und das weitergetragen, was sie im Herzen hatten. Und das war Jesus. Und sie verbreiteten Jesus, sie konnten nicht schweigen. Und dann sind sie gekommen nach Antiochia. Sie geben das Evangelium weiter, diese Frohbotschaft an Menschen, zuerst den Juden, dann geht es an die Griechen weiter. Und interessant, es waren keine großen Strategen. Da gab es keinen Missionsplan, Strategieplan, wie das damals lief. Gab auch keine offiziellen Prediger. Es war eine Laienbewegung, die der Herr damals gebraucht hat und die ein verändertes Leben hatten, weil Jesus in ihr Leben gekommen ist. Und das musste irgendwie weitergetragen werden. Es waren also Normalos, die da unterwegs sind. Also Menschen wie du und ich, ne? Die der Herr da einbaut. Und dann heißt es in Vers 21, Apostelgeschichte, Kapitel 11, die Hand des Herrn war mit ihnen und viele Menschen kamen zum Glauben und bekehrten sich zum Herrn. Das ist ein schöner Satz. Ne? Das wünscht man sich ja auch hier, ne, für den gesamten Bezirk, ne, in den einzelnen Orten, wenn man das so hört. Mensch, die Hand des Herrn ist dabei in irgendeiner Weise und Menschen kommen zum Glauben und kehren um. Und das ist das Schöne, wo das Evangelium verkündigt wird, gibt's, und das zeigt uns die Apostelgeschichte, immer irgendwie eine Reaktion. Die einen nehmen es an, aber die anderen lehnen es ab. Auch Ablehnung ist ja eine Reaktion und das sollte uns nicht allzu sehr verwundern. Wir haben keine Verheißung auf einen Erfolg in der Gemeinde Jesu, dass das immer mehr werden müssten und immer alle da positiv darauf reagieren sollten. Aber in Antiochia war die Hand des Herrn so spürbar am Werk. Der hat eingegriffen und Menschen haben Jesus vertraut, haben angefangen, ihm zu glauben, seinen Worten und das erlebt. Und ihr Leben hat auf einmal ein neues Fundament bekommen, eine neue Ausrichtung und auf einmal hat sich das Leben 180 Grad gewendet. Und jetzt, weil in Antiochia so eine Aufbruchsstimmung, wo es eine Bewegung ist, das hat sich rumgesprochen. Und dann geht es natürlich in die Zentrale. Jerusalem. Das war damals die Zentrale noch. Und dann hieß es ja, was ist da denn los in Antiochia? Gerät da was aus den Fugen? Wir müssen mal gucken und schauen. Und dann haben sie von Jerusalem aus den Barnabas geschickt, den Mann des Trostes, das war so ein Seelsorgertyp, der dann gekommen ist, mal geguckt hat und geschaut. Und dann heißt es in Vers 23, als er Barnabas sah, was durch Gottes Gnade geschehen war, freute er sich sehr, er ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben mit ganzem Herzen. Er sagt, wow, das ist echt, was da passiert ist. Das ist der lebendige Gott, der hier Menschen gerettet hat und Gnade ist hier am Werk. Eine Gemeinde, die durch Gnade lebt. Nicht irgendwie durch Leistung oder ein Programm, eine Methode, sondern es war das Wirken des Herrn. Und ich will uns sagen, liebe Geschwister, dass eine Gemeinde wächst, damit hier geistlich was passiert, ist immer ein Geschenk Gottes. Das können wir letztlich auch nicht machen. Und hier geschieht dieses große Geschenk. Menschen ergreifen Jesus, sie werden frei und froh, verändert. Hoffnung wird sichtbar, Vergebung erlebbar und ein Neufang ist da. Und dann heißt es von diesen Christen, und jetzt kommen wir langsam gleich dann auf den Wohlgeruch. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Vorher hatte man die Christen nicht Christen genannt. Das waren die Anhänger des Weges, das waren so die Jesus-Leute, aber nicht Christen. Und jetzt ist es sehr spannend, das wahrzunehmen, dass man eben sozusagen dieses Wort Christen auf diese Menschen, die Gläubigen in Antiochia, übertragen hat. Denn dieser Begriff war ursprünglich eigentlich ein Schimpfwort. Ja, also die Christen da, ne? Man hat sich über sie lustig gemacht. Und jetzt, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann weiß man, dass da eigentlich hier im Griechischen so ein bisschen ein Wortspiel geschieht. Denn da steht Christiani, also man hat die zuerst Christiani genannt, Christen. Jetzt gab es zu der damaligen Zeit im Römischen Reich auch die Augustiani. Das waren die Augustianer. Das waren also die römischen Beamten, die im Römischen Reich eingesetzt waren. Das waren die Repräsentanten des römischen Kaisers, des Augustus. Und die haben seine Interessen vertreten und waren in seinem Dienst die öffentlichen Repräsentanten, die öffentlichen Beamten des römischen Kaisers. Und jetzt hat man die Christen gesehen und hat gedacht, was sind das für Leute, was ist denn das für ein Haufen? Und haben sie gesagt, nee, das sind keine Augustiani, sondern das sind Christiani. Die stehen sozusagen wie die Beamten im öffentlichen Dienst nicht von Augustus, sondern von Jesus. Die vertreten seine Interessen, das, was die tun und machen, was die verbreiten, das erinnert uns irgendwie an Jesus. Und deswegen geben wir ihnen den Namen als Schimpfwort Christen. Das ist eigentlich ein hohes Kompliment. Ein Kompliment, ne? Wenn du morgen wieder zum Arbeiten gehst oder noch Urlaub genießt, egal was läuft, wenn Leute irgendwie sagen, aus deinem Leben irgendwie, da scheint ein anderer durch. Und es verweist irgendwie auf Christus. Paulus bringt es mal auch so auf den Buch, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, unter denen, die verloren gehen. Wie wird jetzt also diese Mission für uns möglich? Und heute werdet ihr merken, es geht nicht nur so um die globale Mission, die weltweite Mission in irgendwo Afrika, Malawi, Uganda oder da, egal wo unsere Missionar sind, sondern das geht ja heute hier schon los in unserem Umkreis. Einfache alltagstaugliche Wege möchte ich kurz benennen, die uns helfen können, eben auch einen Jesusduft zu verbreiten. Und dazu gibt es heute 5 Punkte, also 5, nicht 3, 5. Also aufgepasst, könnte ein bisschen länger gehen noch, ne? Nein, gib mir Mühe. Also fangen wir mal an. Mission Possible. Mission wird möglich und das sehen wir nochmal sehr an den Christen in Antiochia, indem wir authentisch unseren Glauben leben. Authentisch ist ja so ein Wort, das kommt heutzutage immer gut an. Das ist ein wichtiger Wert, ne? Authentizität. Ja? Das muss irgendwie echt sein. Also wenn man hier nur eine fromme Show abziehen würde, das ist schwierig. Und eine gute Predigt heutzutage zeigt sich auch meistens dann, die muss irgendwie authentisch sein. Ist das, was der da sagt oder die da sagt, irgendwie echt? Spüre ich das, dass das irgendwie echt ist? Wenn das nur irgendwie so ganz formal und unnahbar ist, dann holt es uns in der Regel nicht so ab. Stimmt's? Stimmt's? Okay, ich muss auch ein bisschen gucken, ob ihr noch mit mir seid oder ob da schon jemand abgehängt ist. Authentizität erinnert mich auch an ein nordfriesisches Getränk mit dem Namen Pharisäer. Ist das Getränk bekannt? Schon, die Geschichte wahrscheinlich auch. Also dieses Getränk ist ein Kaffee mit Ruhm, also Alkohol, und damit man den Alkohol nicht so riecht, eine ordentliche Sahnehaube obendrauf. Und es ist eine sehr spannende Geschichte oder eine Art Legende, die sich um diesen Pharisäer rankt. Es war wohl so, im 19. Jahrhundert auf der Insel Nordstrand gab es einen örtlichen Pastor. Der war für seine strenge und sehr enthaltsame Art bekannt. Und die Leute im Dorf, oft ein bisschen einfachere Leute, die haben halt gerne mal ein bisschen an Alkohol getrunken. Aber jetzt, wenn der Pastor auch da dabei war, dann mussten sie da irgendwie einen Weg finden, wie sie das vermeiden konnten. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir nehmen Kaffee, laden den Pastor auch ein. Wir tun in unseren Kaffee einen Rum rein und ordentlich Sahne drauf, damit man das nicht riecht. Er kriegt natürlich nur einen Kaffee. Und irgendwie ist natürlich, wie sein musste, ein Fehler passiert. Und irgendwie kriegt er die Tasse auch mit der Sahne drauf, mit dem Rum. Und er trinkt. Und das Erste, was er wohl ausgerufen haben muss, war wohl, oh, ihr Pharisäer! Ja? Daher hat das Getränk sozusagen seinen Namen bekommen. Wir alle wissen, was so ein Pharisäer ist und was wir damit meinen. Das ist, wenn das Außen mit dem Innen nicht so ganz übereinstimmt. Und das ist ja übrigens auch das, was oftmals am Glauben und auch an Kirche kritisiert wird. So, da gibt es was Äußeres, das sieht vielleicht noch ganz gut aus, aber innen, die Substanz, puh, das ist äußerst dünn, das ist leer, das ist, ja, sieht gut aus, aber wenig dahinter. Die ersten Christen waren anders. Sie waren nicht perfekt. Das darf man jetzt auch nicht tun, so nach dem Motto, die ersten Christen, das waren alles Heilige. Aber sie waren extrem durchlässig für Christus. Das war so ein Markenzeichen für sie. Ihr Alltag spiegelte etwas von dem wider, was sie glaubten und wem sie folgten. Eben nochmal Christiani, Christus. Und sie verströmten einen Wohlgeruch. Und es fiel auf. Was macht so ein Lebensstil authentisch? Ich habe mal ein bisschen rumgeforscht, so auch in außerbiblischen Quellen, wie man denn damals die ersten Christen gesehen hat, wie man sie beschrieben hat. Da gibt es viele Briefe von Historikern, die geschrieben haben, wie denn die ersten Christen so waren. Ich habe ein Zitat nur dabei, das hat mich sehr angesprochen. Das ist ein Brief von Diognetus. Da schreibt er über die ersten Christen, sie leben in ihren Städten wie alle anderen. Wie alle anderen, okay. Ist noch nicht ganz so. Und doch als Fremde. Sie halten sich an die Gesetze, aber übertreffen sie durch ihre Lebensweise. Also spannend ist, dass die ersten Christen von Außenstehenden es war der Lebensstil, der Lebenswandel, der so eine ganz deutliche Sprache gesprochen hat, ein gelebter Glaube, und das wissen wir ja auch. Fromm daherreden ist das eine, aber auch den Glauben leben, das ist das andere. Und dass dieser Glaube geprägt ist von Liebe, Geduld, Gnade, Wahrheit, genau das macht den Unterschied. Auch in unserem Umkreis. Auch dann nicht, wenn alles glatt läuft, wir sind nicht besser. Das nicht. Aber dass Jesus durchscheint. Und dass in unserem Alltag auch etwas durchscheint von ihm, von seiner Barmherzigkeit. Dass wir bereit sind, uns auch zu vergeben. Auch mal eine Entschuldigung, uns vielleicht schneller über die Lippen kommt wie jemand anderes. Das macht es echt und authentisch. Entschuldigung, das wollte ich so nicht, tut mir leid. Oder dankbar zu sein. So nicht mit Mainstream mitzugehen und zu jammern und zu schimpfen und die Politik und alles geht den Bach runter und alles so schlimm und so schrecklich. Sondern vielleicht trotzdem noch zu sagen, ja, ich bin dankbar. Ich bin meinem Herrn dankbar trotzdem noch, auch wenn nicht alles einfach ist. Da kann man sehr viele Akzente setzen. So wird Mission ganz alltäglich spürbar, sichtbar und riechbar. Na? Kommen wir zum zweiten Punkt. Mission wird möglich, deinem und meinem Alltag, wenn wir fröhlich und mutig das Evangelium, ich sage es mal so, weiter schwätzen. Wie komme ich drauf? Es gibt im Englisch so eine Formulierung über die ersten Christen, da heißt es, they gossip the gospel. Gossip the gospel, also schwätzen, was gossip ist eigentlich auch schon ein bisschen üble Nachrede, also so, man schwätzt es weiter. Ne? So, hast du schon gehört? Ah ja, die, der und so. Ne? They gossip the gospel. Weiter schwätzen. Hier ist ein schönes Bild von meiner Frau, und mir, als meine Frau mit 45 Jahren, man sieht es ihr nicht an, unerwartet schwanger wurde, weil wir schon gedacht haben, das ist vorbei, das Kapitel, und haben eigentlich auch uns immer dem Herrn hingegeben und waren fröhlich im Dienst und sind halt kinderlos geblieben, über 10 Jahre lang, und da war das Thema schon lange irgendwie abgeschlossen. Wir haben auch ehrlich gesagt nicht so sehr darunter gelitten. Wir haben gesagt, kommt ein Kind, dann kommt eins, kommt keins. So ein bisschen salopp. Aber dann mit 45, da denkt man an die biologische Uhr, ne? Da könnte es ja langsam zu Ende gehen. Und prompt da irgendwie, Schock des Lebens, also zumindest meines, im ersten Tag, was, wie, du bist nochmal schwanger, nochmal, zum ersten Mal überhaupt. Also es war nicht so ganz einfach, zumindest der erste Tag, irgendwann hat sich natürlich eine Freude eingestellt. Ja, was macht man jetzt, wenn man schwanger wird? Ihr lieben Frauen, Entschuldigung. Manchmal auch die Männer, ne? Dann nimmt man die Ultraschallbilder, zeigt die überall rum, postet sie heutzutage überall, ne? Das ist doch klar. Wenn etwas Gutes entsteht, Leben geschenkt wird, dann ist es irgendwie ein Grund zur Freude. Und Freude hält man in der Regel nicht hinterm Berg, sondern die gibt man weiter. Eine gute Nachricht will nicht verschwiegen werden. Und das Evangelium ist ja eine gute Nachricht, dass Jesus den Menschen sucht, dass er den Menschen liebt, dass er bei uns sein will. Also was gibt es für eine bessere Botschaft? Und dass er mir vergibt und dir vergibt und dass wir Hoffnung haben. Und dass er für Heimatlose und Zerbrochene, uns für Suchende wirklich der ist, der Heimat gibt. Ach, das gilt es doch weiter zu sagen. Botschaft, die drängt ans Licht. Und das war es übrigens auch, das, was die Christen damals getan haben. Petrus sagt mal gleich am Anfang der Apostelgeschichte, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Es geht hier nicht, dass man ein Dogma weitergeben muss. So, was sagt die Bibel über die Wahrheit oder lasst uns über die Gerechtigkeit Gottes morgen unseren Nachbarn sprechen, sondern es geht darum, was wir gehört und gesehen haben, was du und ich erlebt hast. Und wenn du im Urlaub jetzt eine Freundlichkeit Gottes erlebt hast, dann gib sie doch bitte ganz normal einfach weiter, ohne jetzt irgendwie so gleich übergriffig zu werden, sondern zu sagen, Mensch, Gott hat uns einen schönen Urlaub geschenkt oder da und da haben wir Bewahrung erlebt. Ich danke meinem Gott. Das sind so diese ganz einfachen, schlichten Dinge, wo der Glaube duftet. Und die Leute riechen das, definitiv. Da muss man sich gar nicht so sehr anstrengen. Freude und Evangelium gehören immer auch zusammen, untrennbar. Aber dafür braucht es immer wieder auch Mut. Und es geht nicht nur darum, den Glauben zu leben, das ist das eine, das ist sehr wichtig, das spricht eine sehr deutliche Sprache, aber es braucht dann auch den Moment, wo man wirklich jetzt mal Farbe bekennt und dann auch sagt, ja, und der Herr Jesus ist der Herr und er ist da und wirklich auch das Evangelium weitersagt. Und ein Leben dann so zu führen, dass diese Botschaft attraktiv ist und glaubwürdig ist. Ich glaube, das Problem der Kirche heutzutage ist, den Gott, den wir vertreten, der ist ja für einen Mensch gar nicht attraktiv. Wieso soll ich an Gott glauben? Das ist ja, weil wir so wenig Freude vielleicht verbreiten. Und sagen, Mensch, das ist das Schönste, das Beste, das brauchst du. Ne? Aber wenn Leute sagen, also, das strahlst du gar nicht aus, das sagst du gar nicht so richtig weiter, wieso sollte ich denn Gott überhaupt brauchen? Merkt ihr? Da hängt schon was dran. Michael Herbst, der Professor, der hat mal gesagt, Evangelisation braucht heute ein gefeiertes Event plus gelebtes Leben und dann auch das erklärte Evangelium. Er sagt schon auch, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Beziehungen pflegen und die Leute einladen. Und er sagt, Evangelisation wird oft zu einem Langstreckenlauf. Weil die Leute lassen sich oft auch gar nicht mehr so sehr zu einer Veranstaltung einladen. Er sagt vielmehr, gestaltet Events und baut Beziehungen und dann irgendwann in so einem Moment, baut doch mal vielleicht einen Moment ein, wo ihr das Evangelium erklärt könnt. Also es braucht Mut. Und der kommt auch nur von Jesus, dann auch von Jesus zu reden. Ich muss sagen, mir fällt es hier leicht zu predigen, das ist überhaupt kein Thema. Aber so irgendwie im Alltag, da irgendwo mit Menschen dann so auch ins Gespräch zu kommen, da kommen Klöße da so hier im Hals. Ne? Und das immer wieder auch vor Gott zu bringen, zu sagen, ja, Herr, hilf mir, gib mir Mut, dich durchscheinen zu lassen, weil die Welt diesen Jesusduft braucht. Drei kleine Tipps für einen gesprächigen Glauben. Ne? Ich erzähle mal zeugnishaft von meinem Glauben. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ich glaube, unsere persönlichen Erfahrungen, die wir mit dem Herrn machen, da können Menschen immer andocken. Die kann man auch nicht groß diskutieren, da kann man auch nicht groß drüber streiten. Das ist hilfreich, einfach ganz konkret von dem zu erzählen. Oder ich setze kleine evangelistische Zeichen im Alltag. Was könnte das zum Beispiel sein? Ich bin jetzt wegen der Mission relativ viel im Flieger und da viel reisen. Das ist schön. Ich habe mir angewöhnt, im Flieger, wenn ich Essen kriege, man sitzt ja da sehr eng nebeneinander, dann habe ich gesagt, gut, dann zeige ich meinem Nachbarn zumindest, dass ich bete. Das kann man ja so tun, dass man irgendwie dann ne, so tut, die Hände irgendwo hinschiebt. Ich sage, nö, die nehme ich jetzt richtig schön hoch und falls sie dann auch. Ne, leider hat sich noch kein großes Gespräch ergeben, ne, aber ich hoffe mal zumindest zu zeigen. Man muss ja gar nicht jetzt schon irgendwie, willst du mit mir beten? Nein, das geht's gar nicht, sondern einfach zu zeigen, mal einen Akzent zu setzen, wo vielleicht der andere bewusst sehen kann. Oder es gibt da Armbändchen, gibt vielleicht auch irgendwie mal ein T-Shirt, egal wie. Man, es ist nicht alles und ist immer für jeden auch irgendwie das Gleiche. Aber ich mache uns Mut, mal zu überlegen, wo kann man denn vielleicht so ein kleines Akzent setzen. Oder Geburtstag. Ja, da kann man ja auch sagen, alles Gute, oder ich wünsche dir Gottes Segen. Also auch da schon einen kleinen Akzent zu setzen, auch für einen nichtchristlichen Bekannten oder Freund, mal das zu tun. Oder zu sagen, du, ich bete für dich. Das habe ich mir angewöhnt, wenn wir von meinem früheren Leben, sage ich mal, noch Menschen immer wieder noch begegnen, die Jesus so nicht kennen und die erzählen mir was, wie es geht, dann bete ich für die und das sage ich ihnen einfach. Ich fange dann gar nicht so konkret an, aber ich sage, aber ich bete für dich. Also Möglichkeiten zu suchen, evangelistische Zeichen zu setzen und eben auch ein drittes, ich finde Anknüpfungspunkte für Gespräche über den Glauben. Und eine schwäbische Aussage ist immer, Hauptsache gesund. Das ist eine super Steilvorlage, wenn man einen guten Moment hat, mit so einer Person ins Gespräch zu kommen. Ja, stimmt es wirklich? Ist wirklich Gesundheit alles? Du hast alles, Haufen Geld und so weiter, zwischendurch krank, ist wirklich dann Gesundheit alles und sterben muss ja doch. Also das sind Möglichkeiten über so eine Aussage und ich mache uns Mut, aktiv zuzuhören, was denn so vielleicht der Nachbar, der Kollege, die Kollegin sagt. So zwischen den Zeilen zu lesen, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, eben dort auch mit dem im Glauben ins Gespräch zu kommen. Also, wir kommen zum dritten. Mission Possible, indem wir selbstlos Bedürftigen helfen. Das hier ist unser Teamleiter in Spanien, Daniel Suchala. Der hat auf seinem Auto die Aussage, I am second. Also ich bin Zweiter. Dann habe ich mir gedacht, das finde ich eine spannende Aussage. Dann habe ich mal gefragt, warum hast du das draufgeklebt? Und dann hat er mir gesagt, ja, dieser Slogan ist eine amerikanische Kampagne, die sozusagen ganz bewusst dem entgegensteuert, dass wir in einer Me-First-Gesellschaft leben. Also wo es darum geht, immer ich zuerst, me. Überall habe ich jetzt auch eine Werbung gesehen, Me-Time, ne? Ich zuerst, man muss so ein bisschen auf sich gucken. Und da heißt es ja, I'm second, das heißt, es geht nicht um mich, sondern ich bin erstmal Zweiter. Und diese ganze Kampagne versucht immer zu sagen, Mensch, es geht, unser Leben dreht sich nicht nur um mich oder um mein Ego, sondern zunächst einfach mal um andere. Oder natürlich dann um Gott hoffentlich. Und das hat mich total angesprochen, eben auch offen zu sein im Leben für das, was meinem Nächsten betrifft, was ihn beschäftigt, welche Not er vielleicht hat. Und das sehen wir bei dieser Gemeinde in Antiochia so wunderbar. Es kam ein Prophet, der Agapus, der kam in Antiochia vorbei und der hat eine große Hungersnot vorausgesagt, die eben eintreffen wird, auch in Jerusalem. Und dann ist es sehr spannend zu sehen, wie die ersten Jünger dort reagieren, dort in Antiochia. Sie bilden keinen Arbeitskreis, sie fangen auch nicht an zu diskutieren und überlegen irgendwie, sondern da heißt es, sie haben gehandelt und zwar haben sie gemeinsam überlegt, wie sie eine Spende geben können. Unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, der in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das ist total spannend. Das sind Jünger, die nicht me first haben, sondern die sagen, Mensch, da ist eine Not von anderen und da geht mir das Herz auf und auch vielleicht der Geldbeutel. Na, weil ich selber so viel habe, ich kann geben und geben macht froh. Und das ist ein ganz besonderes Markenzeichen von Christen, die duften, wenn sie andere im Blick haben. Das ist wunderbar. Es heißt eben auch im 2. Korinther 5, 14, 15, Christus ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. Also nicht mehr für sich selbst, ich kreise nicht mehr um mich selber, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und das ist ein echter, gelebter Glaube, Nächstenliebe. Nicht nur unbedingt in Worten, sondern der mit anpackt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Not unserer Menschen und Mitmenschen sehen, so wie das Jesus ja auch getan hat, der sie gesehen hat, die Not. Auf dem Herbstmissionsfest nächste Woche, herzliche Einladung, werden wir dieses Ehepaar vorstellen. Ein junges Ehepaar, Boucherit heißen sie. Sie werden nach Griechenland in eines unserer neuen Einsatzländer ausreisen und sie werden dort in Athen unter Drogenabhängigen arbeiten. Und ich habe mir vor ein paar Monaten hatte ich das Vorrecht, das auch anzugucken und ich war echt schockiert über die Not, die in den Straßen von Athen zu sehen ist. Wie viele Drogenabhängige, die da wirklich sich das Heroin öffentlich auf die Straße reinspritzen und nicht bloß eine Person, ein Rudel, Massen von Menschen, eine Not, die zum Himmel schreit. Und es freut mich sehr, dass da ein junges Ehepaar bereit ist zu sagen, Mensch, da wollen wir hingehen, da wollen wir helfen, da wollen wir Not lindern, aber auch das Evangelium gleichzeitig weitergeben. Also wenn ihr sie kennenlernen wollt, HMF dabei sein oder zuschauen. Kleine Schleichwerbung jetzt. Von den Antiochien können wir noch Vorletztes lernen. Mission wird möglich, indem wir bewusst einander ergänzen und gemeinsam unterwegs sind. Jetzt muss man sich mal diese Gemeinde da vor Ort anschauen. Es gibt eben dort im Kapitel 13 dann, im ersten Vers, das zeigt es sehr konkret, wer denn diese Gemeinde geleitet hat. Das sind 5 Männer, 5 völlig unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Bildungsgrade, soziale Schichten gab es auch noch, die unterschiedlich waren, und die leiteten die Gemeinde. Das allein schon war in der damaligen Welt so ein enormes Zeugnis. Ja, wenn da so ein gebildeter Paulus mit jemand anders zusammen ist und miteinander Gott dienen. Die Einheit in Vielfalt ist so ein wichtiger Aspekt, der enorm duftet. Also wenn wir zusammenkommen und in dieser Vielfalt, die wir ja auch haben, jung und alt und eben hoffentlich auch aus vielen anderen Nationen, und wenn wir diese Unterschiede nicht verstecken, sondern umarmen, wenn wir die Vielfalt nicht fürchten, sondern feiern, und wenn wir andere großherzig annehmen, so wie Christus uns angenommen hat, ja, dann wird etwas sichtbar, dann wird ein Duft sichtbar und riechbar. Und das war bei diesen ersten Christen zu sehen. In dieser Vielfalt haben sie zusammen gestanden und eine echte Gemeinschaft sozusagen nach außen gelebt. Ein letzter Gedanke, Mission wird möglich, indem wir wirklich hörbereit und gehbereit sind. Es ist nämlich diese Gemeinde in Antiochia, wo die allerersten Missionare ausgesandt werden. Es war ähnlich wie so ein Bezirksgottesdienst. Wir haben gebetet, geworshipped, ne? Gott gelobt. Und dann heißt es, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, wow, sowas gibt es noch, ne? Dass der Geist spricht, dass Gottes Wort lebendig wird und jemanden packt, also im wahrsten Sinne des Wortes, und anspricht und sagt, oh, jetzt bin ich gemeint. Ich kann dem nicht ausweichen. Dann heißt es, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weisem Fasten und Beten die Hände auf und man ließ sie ziehen. Also diese Gemeinde in Antiochia war auch dafür bekannt, dass sie ihre Besten hat ziehen lassen. Wer hätte denn in dieser Gemeinde denn Paulus und Barnabas, diese Urgesteine, diese Säulen, diese Lehrer, diese Persönlichkeiten, die müssen doch bleiben, die kann man doch nicht ziehen lassen. Und das beeindruckt an dieser Gemeinde, die so Jesus duftet, dass sie bereit ist, Leute auch ziehen zu lassen, wenn es der Wille des Herrn ist. Die Gemeinde hat nicht so sehr gefragt, okay, was sind unsere eigenen Programme, sondern was will Gott tun? Und sind wir bereit, uns da auch einzuklinken? Lassen wir auch los. Die Besten sind losgezogen. Und somit wurde dann auch Antiochia, und das ist jetzt ein Bild der weiteren Missionsreisen. Paulus hat ja 3 Missionsreisen getan und immer war es Antiochia sozusagen die Aussendestation. Gigantisch, ne? Wenn man diese Geschichte so sieht, die lassen Paulus und Barnabas ziehen, die kommen zurück, die Gemeinde betet. Das ist ein Geben und ein Nehmen und wow, nicht nur lokal, sondern auch global. Und das ist ein Bild auch für uns heute. Ich habe mich heute Morgen noch beim Vorbereiten noch bei Martin auch gemeldet, habe gesagt, Martin, sag mir mal, wer ist denn da aus dem Bezirk, ne, hier, Böblingen, schon irgendwie in die Mission gegangen? Boah, das sage ich jetzt wirklich, das hat mich geflasht. Das sind Namen, ich lese es nicht alle vor, weil sonst vergesse ich jemanden und so, aber das hört gar nicht auf, wie viele Leute hier aus dem Bezirk schon irgendwo, auch mit der Liebenzeller Mission oder anderen Organisationen, irgendwie hier ausgegangen sind. Das ist ja hier eine gewaltige Sendestation und das finde ich unheimlich ermutigend. Danke auch, ne, dass ihr da dahinter steht, dass ihr Leute auch gehen lasst oder zur Ausbildung schickt. Das ist ein ganz großer Schatz. Und auf der anderen Seite frage ich aber auch, wo sind die Nächsten? Jungvolk? Wo sind die, die auch gerne, okay, jawohl, oder wo eine Leitung sagt, jawohl, da gucken wir mal, wen können wir denn als Nächsten, ich sage es ein bisschen salopp, nachladen, ne? Und im Namen Jesus aussegnen. Nur so ist es ein Geben und ein Nehmen und ein vitales Zusammenstehen. Ich komme zum Schluss. Wer mit Jesus unterwegs ist, der hinterlässt eine Spur. Ach, das wollte ich noch zeigen hier, ne? Also, wer mit Jesus unterwegs ist, er hinterlässt eine Spur, einen Duft, der bleibt, ein Duft, der nicht nur wahrnehmbar, sondern der unwiderstehlich ist. Ein Wohlgeruch, ein Duft voller Hoffnung, ein Duft voller Liebe, ein Duft voller Leben. Und Mission, und das ist, wer jetzt nochmal, bitte nochmal ganz kurz aufwachen oder mit dabei sein, gelingt nicht durch eigene Anstrengung. Wenn wir jetzt heute so rausgehen aus einer Predigt und sagen, oh, jetzt muss ich wieder duften und es klingt schon wieder so nach, nach Anstrengung, jetzt sollte ich doch schon wieder, irgendwie spüre ich immer diesen Anspruch, ne, im Glauben, ich immer soll ich und muss ich und nie ist es genug, ich muss doch irgendwie. Ne. Ich komme nochmal aufs Babysitten zurück. Unser Elia, ne, in den Händen von den Damen der WG3, die mit dem guten Geruch. Mission gelingt immer nur dann, wenn wir aus der Nähe von Jesus heraus leben, weil uns dann seine Worte prägen und erfüllen, weil er uns bildlich gesprochen immer und immer wieder umarmt und annimmt, sein Geist in uns wirken lässt und somit dann auch sein Geruch, sein Wohlgeruch sich auf uns überträgt, der Duft Christi. Menschen werden es dann riechen und schmecken, sehen und hoffentlich dann auch berührt werden. Das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet, das ist hier im Bezirk Böblingen, in all den Orten geschieht. Also hab Freude dran, in der nächsten Woche den Jesusduft zu verbreiten. Lasst uns kurz beten. Geliebter Vater, wir danken dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass du der bist, der uns annimmt, der uns zuerst geliebt hat. Und bei dir dürfen wir sein. Bei dir empfangen wir alles, was wir brauchen. Und von diesem Leben, lieber Herr, wollen wir weitergeben. Von diesem Leben, von diesem Reichtum, von diesem Wohlgeruch. Ja, das möchten wir gerne mit anderen teilen. Und da hilf uns bitte, jedem und jeder auf seinem Weg, auf seine Art. Du überforderst uns nicht, sondern du bist dabei. Danke für das gute Leben, für den guten Geruch, den wir hoffentlich auch heute gerochen haben durch dich und dein Wort. Amen.